Hallo, liebe Naturfreunde. Jetzt gibt's wieder Kauzgeplauder. Der Nute-Nieblitz-Podcast. Wir bringen euch Flora und Fauna, Land und Leute ganz unverblümt ans Ohr. Mein Name ist Henry Lang vom Landschaftsförderverein und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Aha. Ja, wow. Das ist mal eine Riesenburg, würde ich sagen.
Ja, die ist schon stattlich.
Boah.
Also was hat die für eine Ausdehnung? Die ist so ein bisschen in die Länge gezogen, also bestimmt so 5 Meter in die Länge, 4 Meter breit und Höhe, also bestimmt 1,50 Meter knapp.
Wahnsinn. Und komplett überhäuft mit eben diesen Ästen, die er da vorhin abgeknabbert hat, also oder was wir am Anfang eben gesehen haben, die schleppt er dann hier rüber.
Die schleppt er hier rüber, genau. Und packt die alle Stück für Stück hier auf die Burg. Und er packt nicht nur Äste auf die Burg, sondern hier ist auch ganz viel Schlammmaterial aus dem Gewässer, was er...
Wie schafft er das denn ran, den Schlamm?
Na, den ist wirklich so, dass er hochläuft und vor sich her mit den Händen das Material nach oben schiebt.
Ach, verrückt.
Ja, und so schiebt er das dann immer weiter nach oben. Er benutzt auch gerne natürlich so Material, was um die Burg herum liegt, also Erde, Blätter. Ganz oft sieht man das, dass er Blätter auch hochschiebt. Und das macht er alles, um die Burg von oben abzudämmen, damit die oben eine schöne Dämmschicht hat. Und er sitzt jetzt hier drinnen in diesem, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie so ein System aus, oben mit Holz, Reisig, Schlamm, alles was er findet abgedeckt. Unten ist ja hier noch teilweise in der Erde, also er wird wahrscheinlich anfangs auch hier gegraben haben. Dann ist sozusagen das Dach der Erdröhre eingefallen, weil er halt immer natürlich auch zum Trocknen gräbt.
Ja.
Und dann hat er hier das jetzt immer mehr natürlich aufgebaut mit immer mehr Material. Und dort drin ist dieser...
Echt abgefahren und... Das sind ja auch noch richtig, also er hat das um andere Bäume drumherum geschichtet, in dem Fall zumindest. Ne? Die hat er genutzt, hat er sie stehen lassen und die geben zusätzlich noch Stabilität im Ganzen, habe ich den Eindruck.
Ja. Ja, und da in dieser Burg befindet sich der Biber eigentlich die meiste Zeit seines Lebens. Ne? Also dort schläft er, dort reinigen sie sich auch durchaus gegenseitig, also putzen, machen Fellpflege. Und dort werden die Jungen geboren. Dort ist er geschützt vor Kälte.
Wie groß ist das denn jetzt dann da drin ungefähr? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann doch schon ein sehr enges Gangsystem, so wie im Dachsbau zum Beispiel? Oder hat er was Größeres ausgehöhlt?
Das können mehrere Räume sein. Ist sogar, sag ich mal, relativ typisch. Aber die Räume sind nicht viel höher als vielleicht so 40 Zentimeter.
Aha.
Und haben dann vielleicht so einen Durchmesser von einen Meter oder... Ne? Also es sind so ganz kleine Räume. Wirklich gar nicht so hoch. Der Biber kann ja wirklich auch relativ groß werden, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier riesige Räume unter sind. Ne? Also natürlich vom Dämmeffekt und die Tiere wärmen sich ja auch gegenseitig ein bisschen natürlich günstiger, wenn du denn einen kleinen Raum hast.
Ja, das macht Sinn. Toll, wow. Also ich bin begeistert, sehr beeindruckt. Ich glaube, so eine große Biberburg habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ja letztens auch übrigens, als ich draußen unterwegs war, so einen Reisighaufen von vielleicht Holzfällarbeiten oder ähnlichem für eine Biberburg gehalten. Mhm. Da waren auch irgendwie von ihm angenagte Stöcke draufgelegen.
Ja.
Das war aber letztlich keine Biberburg, hast du mir dann auch nochmal bestätigt. Wieso? Woran hast du das erkannt, dass das eben keine ist?
Ja, es war in dem Fall gar nicht so einfach. Also ich fand es auch total gut, dass ihr mir Bescheid gesagt habt, ne, dass da eine Biberburg ist, sodass ich die hätte kartieren können. Und es sah auch fast wirklich so danach aus, aber gleich daneben war halt ein, wie so ein kleines Stau, so ein Durchlass von den Seen sozusagen, die dort gleich in der Nähe lagen. Und der Gewässerunterhaltungsverband hat dort immer das Material, was der Biber benutzt, um auch dieses Stau zuzubauen, um sozusagen den Wasserstand anzuheben. Der wurde immer dort auf diesen Haufen gepackt. Und dadurch ja, bestand der Haufen auch aus Schlamm und aus Biberästen, aus richtig angenagten, spitzen Ästen. Und dann könnte man erstmal sozusagen denken, das ist eine Biberburg, aber da fehlt dann der Eingang unten. Und
okay, wenn man dann genauer hinguckt, klar, der Eingang, das ist natürlich auch immer ein wichtiges Indiz.
Schwierig zu finden, ja, aber von der Form sah es dann auch ein ganz bisschen anders aus in der Hinsicht.
Ja. Jetzt möchte ich mal noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar gibt es ja auch immer kritische Stimmen, was den Biber angeht. Zum Beispiel, wenn er eine Straße geflutet hat oder auch wenn er einen Acker flutet. Kommt dir das oft zu Ohren, dass sich die Menschen tatsächlich regelrecht über ihn beschweren und aufregen?
Ja, das kommt natürlich auch vor. Es gibt ja Menschen, die kennen ihre Landschaft halt über Jahrzehnte als so ein sehr, naja, stabiles System. Und wenn der Biber denn kommt und an Gewässern, wo der Gehölzstreifen vielleicht eh nur 10 Meter ist, anfängt, dort diesen Gehölzstreifen zu nutzen, weil es halt seine Natur ist, und dort Bäume fällt, auch alte Bäume fällt, Bäume ringelt und sich das verändert, da eine Dynamik reinbringt, die für viele Arten wichtig ist, aber für die Menschen ist es erstmal dann eine Umstellung. Und da trifft er natürlich schon bei dem einen oder anderen so ein bisschen auf Ärger. Das ist,
wie reagierst du darauf, wenn die Leute da so empfindlich dann sind oder sich eben aufregen einfach?
Ja, ich versuche das so ein bisschen zu vermitteln, auch zu erklären. Also genau das zu verstehen, zu geben, dass wir eigentlich als Menschen, als Gesellschaft unsere Landschaft sehr intensiv, eigentlich fast zu intensiv nutzen. Und unseren Gewässern, unseren Flüssen, auch größeren Gräben viel zu wenig Platz geben für die, für Gehölzstreifen, für die Lebensgemeinschaften, die eigentlich dort am Wasser noch leben. Und letztendlich zeigt uns der Biber nur, ist wie so ein Sinnbild, dass eigentlich da auch irgendwas nicht stimmt. Ne? Also dass einfach zu wenig naturnah ist. Und das bisschen, was da an Natur noch ist, nutzt er, und darüber sozusagen regt sich der Mensch dann auf. Und das ist so ein bisschen. Ja, und das versuche ich so ein bisschen zu vermitteln. Das verstehen natürlich auch nicht alle, weil die wollen ja weiterhin, dass der Baum stehen bleibt, aber ja, von irgendwas muss der Biber leben, und
so ist es.
Ich versuche dann halt Werbung zu machen, ne, für in der Hinsicht, das irgendwie auch zu erklären, wie viel Leben halt durch die Anwesenheit des Bibers auch in so sehr stark ausgeräumten Landschaften entstehen kann.
Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, genau. Das eben, wie eben die Nummer mit dem Schwarzspecht gerade, ne, der eben an den morschen Baum da rangehen konnte und da seine Nahrung findet. So hängt das zusammen.
Ja, und
furchtbar ist spannend wieder.
Ja, und das ist ja nur ein Beispiel. Also und da lassen sich ganz viele Beispiele finden. Ja? Also wie Tiere, Pflanzen, wie die von dem Biber profitieren. Ja.
Er macht ja auch Dämme. Ne? Dämme haben wir jetzt hier eben nicht, weil es ja ein See ist.
Genau.
Wollen wir mal irgendwo hingehen, wo es einen Damm gibt? Meinst du kannst mir sowas zeigen?
Ja, ich denke, das kriegen wir hin.
Klingt gut.
Lass uns das machen.
Machen wir jetzt mal noch zum guten Schluss einen Location-Wechsel und fahren mit dem Auto an einen anderen Platz. Ihr hört es schon plätschern, wir sind also jetzt angekommen am Biberdamm, und zwar bei Badenitz. Badenitzer Fließ ist das, und der ist ja kolossal. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wahnsinnig, wie er hier angestaut hat. Auch allein der Höhenunterschied zwischen den beiden Wasserleveln ist gute 1,50. Also wirklich unglaublich. Ich bin baff, hier plätschert's, und er hat dieses kleine Fließ, vorne haben wir es gesehen, wie breit das war, nämlich ein ganz kleines Rinnsal, und das ist jetzt hier angestaut über etliche Meter. Wie weit würdest du das schätzen, wie breit das hier geworden ist? 20, 30 Meter mindestens.
Ja, auf der Länge hat er sozusagen dieses kleine Tal hier eingestaut.
Wieso macht er denn hier so einen riesen Damm hin von dieser Länge, um dann hier so diesen Unterschied zu schaffen?
Ja, also wenn wir uns mal sozusagen diesen kleinen Bach unterhalb vom Damm angucken, dann sehen wir, dass er da eigentlich relativ niedrig ist, sehr klein. Also hat eine geringe Tiefe. Das heißt, der Biber kann da nicht wirklich so gut drin schwimmen erstmal. Ne? Das heißt, er baut Dämme generell, um erstmal einen Bach, der sehr niedriges Wasser hat, anzustauen, um erstmal eine Schwimmfläche zu haben, um erstmal von A nach B zu kommen. Wasser ist das schützende Medium für den Biber, wenn er nicht gerade in seiner Burg sitzt und an einen Ast knabbert oder so. Und das heißt, er braucht eine gewisse Tiefe. 60 cm ist so günstig, sagt man. Und ja, im Wasser paart er sich. Er braucht Wasser für die Paarung. Er braucht den Wasserstand, damit der Eingang der Höhle unter Wasser liegt. Aha. Der transportiert mit dem Wasser. Ist ja, wenn du so willst, auch wie so ein kleiner Flößer. Er transportiert die Sachen von A nach B. Und er will auch gerne schwimmend, sicher im Wasser, seine Nahrungsressourcen, also Bäume, erreichen. Mhm. Deswegen ist er so eifrig am Dämme bauen und nimmt sich auch so ein großes Bauwerk hier vor, was...
Furchtbar interessant, ja, weil vorne, wie ich schon gesagt habe, war es ja wirklich nur wenige Zentimeter tief. Ne? Und hier ist jetzt eben eine richtige Wasserfläche.
Ein richtiger, tiefer, kleiner See entstanden, sogenannter Bibersee oder auch Biberteich genannt. Und ja... Der ist halt, je nachdem, wie das Gelände beschaffen ist, hat der auch sehr flache Stellen. Und wenn der Biber dann hier drumherum auch noch die Bäume wegnagt, dann entsteht aus so einem relativ dunklen kleinen Bach, entstehen dann Seen, die gut sonnenbeschienen sind, wo sich das Wasser erwärmen kann und wo ja ganz andere Arten sich ansiedeln können als in dem ja, vormals relativ dunklen, klaren, kalten Bach. Mhm. Also für Amphibien ist das hier ein Paradies. Einfach auch dadurch, wenn das sonnenbeschienen ist und diese Flachwasserbereiche sich schnell erwärmen können, wertet der Biber diesen Lebensraum hier definitiv zum Beispiel für Amphibien auf. Und ja, so ein Damm staut halt Wasser zurück. Ne? Und das ist besonders in trockenen Jahren auch für diese Ökosysteme auch sehr wichtig. Auch für uns Menschen, weil...
Da sind wir wieder bei dem Punkt, ja?
Weil er halt auch dadurch die Grundwasserbildung anregt. Ne? Das Wasser steht hier länger, das kann versickern. Und Biberdämme... Die helfen auch, Hochwasserspitzen zu vermeiden. Dadurch, dass sie halt das Wasser zurückhalten in den Oberläufen der Gebiete, der Einzugsgebiete, dann stehen hier vielleicht, sage ich mal, Äcker oder Wiesen über Wasser, wenn jetzt zu viel Wasser kommt. Aber dadurch wird der Abfluss sehr stark verlangsamt und kommt halt viel später an den Unterrheinern oder an den großen Flüssen sozusagen denn an. Verstehe, und kann dadurch auch sozusagen... Hochwasser ein bisschen abpuffern.
Echt beachtlich. Also ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Tolle Sache hier. Und dann da 40, 50 Meter weiter kommt ja schon der nächste Damm. Also der macht das wirklich so stufenweise hier.
Ganz genau. Also es ist so kaskadenartig, sodass er halt immer auch schwimmbares Wasser hat. Baut er sich diese Dämme und ja, steckt viel Arbeit drin. So ein Damm muss unterhalten werden. Wenn er das nicht macht, dann wird der auch sehr schnell... Ja, durchlässig für Wasser. Er muss halt ständig immer wieder auch Erdmaterial von der anströmenden Seite gegenschieben. Also da ist ganz viel Schlamm drin verbaut, da sind Steine drin verbaut, es ist nicht nur Holz. Wenn man jetzt hier davor steht, dann sieht man eigentlich nur Holz, aber wenn man jetzt mal tauchen würde von der anströmenden Seite, dann sieht man, es ist ganz viel Sediment, Schlamm, um das wirklich abzudichten. Das Holz ist letztendlich nur das Gitter, was sozusagen dieses Material ein bisschen festhält. Ja.
So, dann kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende von diesem Podcast. Mit den letzten Sonnenstrahlen. Es ist nochmal richtig schön geworden jetzt hier. Die Sonne glitzert im Wasser. Und möchtest du unseren Zuhörern noch was mit auf den Weg geben über das Tier?
Ja, also ich will einfach nochmal klar machen, dass Biberschutz bedeutet, nicht nur eine Einzelart zu schützen, sondern ganze Lebensgemeinschaften. Weil Biber... in ihren Revieren ein sich ständig änderndes Mosaik von Kleinstlebensräumen bilden, die mehr Arten Lebensraum bieten als ohne Anwesenheit des Bibers. Und ich glaube, das sagt letztendlich alles, warum wir diese Art schützen sollten, für die Biodiversität an unseren Gewässern und auch für den Gewässerrückhalt in unseren Landschaften, dass diese nicht weiter austrocknen. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Werbung machen für das Tier.
Und wie? Also ich fand ihn vorher schon verdammt spannend und jetzt finde ich ihn noch viel spannender, was er hier nicht alles in der Landschaft schafft. Dann verabschieden wir uns noch von unseren Hörern. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war wieder Kauzgeplauder, der Podcast des Landschaftsfördervereins Nuthe Nieplitz-Niederung.
Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, www.lfv-nnn.de. Hier findet ihr unsere aktuellen Veranstaltungen und vieles mehr. Schön, dass ihr unserem Geplauder gelauscht habt und bis zum nächsten Mal. Ciao! Das Projekt ist gefördert mit Hilfe von ELA-Mitteln und vom Land Brandenburg.